Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Die Schweiz bleibt eine Insel und Außenminister Didier Burkhalter sagt:
Die Schweiz hat eine gute Situation, die ist stabil, die ist wirtschaftlich stark. Die braucht jetzt keine Panik zu haben in der europäischen Politik.
20 Jahre nach der EWR-Abstimmung, nach der wichtigsten Zäsur in der Schweizer Nachkriegsgeschichte. Wir schauen zurück auf jenen emotionsgeladenen Abstimmungskampf.
Ich habe nie ein Thema so intensiv mit meinen zwei Söhnen besprochen wie das.
Und wir fragen, will die Schweizer Bevölkerung überhaupt mehr Europa? Dann die gefährlichen Zündeleien des Mohamed Mursi.
That's something never happened in the history of Egypt, that the president protect his decision.
Noch nie hat sich ein Präsident derart über die Justiz gestellt, sagt der Kolumnist Amr al-Shubaki. Und schließlich Rosen aus Naivasha.
When we work within the greenhouse, there is some effects that affect us.
Wenn wir in den Treibhäusern arbeiten, werden wir krank, sagt Blumenarbeiter Joseph Cege. Er hat schon gar keine Lust mehr, seine Frau abends auch nur schon zu berühren. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Der Bundesrat hält nicht mehr daran fest, die umstrittenen Fragen im Verhältnis zur EU im geplanten Stromabkommen mit der Union zu regeln. Die Landesregierung diskutierte heute über die derzeitige Blockade mit der EU. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die Vorschläge der Schweiz an die Adresse der EU zur künftigen Zusammenarbeit stoßen in Brüssel teilweise auf massive Kritik. Dies muss Außenminister Didier Burkhalter feststellen. Jetzt ist der Bundesrat bereit, von seiner bisherigen Strategie abzuweichen, sofern sich dies als notwendig herausstellen sollte. Bis anhin hat der Bundesrat immer betont, die umstrittenen institutionellen Fragen sollten im Rahmen des geplanten Stromabkommens mit der EU geregelt werden, sozusagen als Modell für alle anderen künftigen Abkommen. Nun hält Bundesrat Burkhalter fest:
Wir wollen nicht unbedingt, dass es nur im Stromabkommen diskutiert wird.
Sobald die EU sage, es seien keine weiteren Abkommen mit der Schweiz mehr möglich, bevor nicht separat die institutionellen Fragen geregelt würden, dann könne man darüber sprechen, sagt der Außenminister.
Wir sind offen. Wenn es eine neue Lösung gibt, dann sind wir offen.
Konzessionen der Schweiz sind vonnöten, denn im Moment ist es in keinem einzigen Dossier mehr möglich, mit der EU ein Abkommen abzuschließen. Man erziele in einzelnen Verhandlungen zwar Fortschritte, sagt Didier Burkhalter, aber
es ist nicht mehr möglich, zu kommen zu einem Schluss.
In der Sache selbst aber will die Schweiz auf ihren Positionen beharren, also zum Beispiel keine Behörde akzeptieren, die über der Schweiz steht und in Konflikten mit der EU entscheidet.
Wir wollen nicht nachgeben, wir wollen diskutieren, konstruktiv und Lösungen finden, die für beide Partner gut sind.
Im Januar, kündigt der Bundesrat an, sollen die Gespräche mit der EU weitergeführt werden.
Und das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU, das ist auch unser Schwerpunkt, gleich nach den Nachrichten des Tages mit Ursula Furgler.
Die Schweiz würde auch heute einen Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum EWR ablehnen. Das zeigt eine Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SRG bei über 1000 Personen, 20 Jahre nach der Abstimmung. Für nur gerade 11% der befragten Stimmbürger wäre der EWR eine gute Lösung. 63% bevorzugen den Weg über die bilateralen Abkommen. Gemäß GFS würde ein Beitritt zum EWR heute noch deutlicher abgelehnt als 1992. Vor allem Wähler von CVP und FDP seien ins Nein-Lager gewechselt. Der Deutsche Bundestag sagt Ja zur zusätzlichen Finanzhilfe für Griechenland. Der Beschluss wurde von einer breiten Mehrheit gefasst. Finanzminister Wolfgang Schäuble hatte zuvor die zusätzliche Unterstützung für Griechenland vehement verteidigt. Wenn man sie nicht leiste, drohten ein Staatsbankrott und der Zerfall der Eurozone. Ein Schuldenerlass hingegen bringe dem hochverschuldeten Land wenig. Griechenland würde dann vielleicht weniger sparen wollen, sagte Schäuble. Die Arbeitslosigkeit im Euroraum hat im Oktober einen neuen Rekordstand erreicht. Die Arbeitslosenquote lag bei 11,7%, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat meldet. Betroffen waren somit fast 19 Millionen Menschen. Besonders schlimm ist die Lage weiterhin in Griechenland und Spanien. Und in Italien hat die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen einen neuen Höchststand erreicht. 36,5% der 15- bis 24-Jährigen waren im Oktober auf Stellensuche. Israel will in Ostjerusalem und im Westjordanland 3000 neue Wohnungen für Siedler bauen. Das berichten verschiedene israelische Medien unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsvertreter. Die Ankündigung erfolgt nur einen Tag, nachdem die UNO-Vollversammlung den Palästinensern einen aufgewerteten Beobachterstatus als Nichtmitgliedstaat zubilligte. In verschiedenen ägyptischen Städten haben nach dem Freitagsgebet tausende Menschen ihre Proteste fortgesetzt. In der Hauptstadt Kairo protestierten Oppositionelle gegen die Machtpolitik der Islamisten. Präsident Mohamed Morsi hofft, mit der Verabschiedung einer neuen Verfassung die Proteste gegen die von ihm erlassenen Machtdekrete zu stoppen. Auch UNO-Menschenrechtshochkommissarin Navi Pillay kritisierte, Präsident Morsi verstoße mit dem Dekret gegen internationale Menschenrechte und gefährde die Rechtsstaatlichkeit Ägyptens. Die Schweiz verstärkt ihr Engagement für die Opfer des Syrien-Konflikts. Der Bundesrat beantragt im Parlament weitere 5 Millionen Franken. Damit sollen Hilfsprogramme der internationalen Organisationen unterstützt werden. Zudem prüft der Bundesrat eine internationale Syrien-Konferenz Anfang nächsten Jahres in Genf, wie das Außendepartement mitteilt. Ziel der Konferenz sei es, die internationale Syrien-Hilfe zu stärken. Lärmige Güterwagen sollen vom Schweizer Bahnnetz verschwinden, und zwar ab 2020, so will es der Bundesrat. Er hält an den neuen Lärmgrenzwerten fest und hat das entsprechende Maßnahmenpaket im Parlament überwiesen, trotz Bedenken der Wirtschaft. Auch die EU ist skeptisch, sie zieht zwar selber ein Verbot von lärmigen Güterwagen in Betracht, will aber erst die Folgen abschätzen. Sie bat die Schweiz deshalb, mit ihrem Entscheid noch abzuwarten. Der mit heftigen Vorwürfen konfrontierte Zuger Stadtrat und Finanzvorstand Ivo Romer will am kommenden Dienstag seinen Rücktritt bekannt geben. Das teilt die Stadt Zug mit. Zuvor hatte ihn die FDP von Stadt und Kanton Zug zum Rücktritt aufgefordert. Gegen Ivo Romer läuft eine Strafuntersuchung. Der FDP-Politiker soll gemäß Weltwoche als Finanzberater mehrere Millionen Franken veruntreut haben. Im Kanton Freiburg wird das Spital von Châtel-Saint-Denis in den nächsten Monaten geschlossen. Das hat die Freiburger Regierung entschieden. Ab Februar werde das Spital von Ria die Medizin und die Geriatrie von Châtel-Saint-Denis übernehmen, teilte die Gesundheitsdirektion mit. Die Angestellten würden an anderen Standorten weiter beschäftigt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.821 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.003 Punkten, ebenfalls minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,53 gehandelt, der Dollar zu 92,67 Rappen. Das Wetter. Morgen Samstag im Flachland Hochnebel, in den Bergen oft sonnig. Im Norden minus 1 Grad, im Süden 8 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Die Schweizer Bevölkerung hat null Bock auf die EU, sagt die SRG-Meinungsumfrage.
Mir macht die ganze Sache eigentlich traurig, dass wir wirklich abseits stehen. Aber ich will eigentlich im Moment nicht zur EU.
Wir fragen nach den Gründen und schauen in die Zukunft. Die Schweizer Befindlichkeit und das Verhältnis zur EU ist unser Schwerpunkt. Dann Ägyptens neuer Pharao. Präsident Morsi tut nichts ohne seine Muslimbruderschaft, sagt unser Experte. Auf in stürmische See. Ein Berner Strommanager wechselt die Seite.
Ich habe den Dänen gesagt, dass es ein Risiko ist, einen Schweizer für das Offshore-Geschäft einzusetzen. Aber ich werde ja auf ungefähr 1500 Leute zurückgreifen können, die das bereits beherrschen.
Und schließlich...
Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche.
Doch bis es soweit ist, haben die Rosen einen dornigen Weg hinter sich. Eine Reportage aus Kenia. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Es war knapp, richtig knapp. Vor 20 Jahren lehnten genau 50,3% der Schweizer Stimmberechtigten den EWR-Beitritt ab. Ein historischer Entscheid, der die Schweiz aufwühlte und sie europapolitisch auf den bilateralen Weg verwies. Eine Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SRG kommt nun zum Schluss, die Bevölkerung ist seither noch europakritischer geworden. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Rückblickend sind 54% der Stimmberechtigten der Meinung, es sei ein guter Entscheid gewesen, dem EWR nicht beizutreten. Claude Longchamp vom Forschungsinstitut GFS Bern.
Man findet, das sei damals ein guter Entscheid gewesen, den man gefällt hat. Und diese Tendenz, dass das ein guter Entscheid gewesen ist, hat bei vielen Parteien sogar noch an Unterstützung gewonnen.
Namentlich die Wähler der CVP und vor allem die Wähler der FDP sind inzwischen ins Nein-Lager gekippt. Ob schon ein EWR-Beitritt heute den größten Streitpunkt mit der EU, die institutionelle Frage, lösen würde. Die Frage also, wie die bilateralen Verträge mit der EU angepasst werden sollen, wenn sich das EU-Recht weiterentwickelt. Eine neue EWR-Abstimmung hätte auch heute keine Chance.
Ich würde sagen, sie würde wahrscheinlich eher noch kritischer ausgehen. Auf jeden Fall hat sie das genau gleiche Problem wie 1992. Das Ständemehr ist außer Diskussion.
Die Umfrage zeigt, der EWR-Beitritt steht inzwischen für nur gerade 11% im Vordergrund. Der EU-Beitritt hat noch weniger Unterstützung, nämlich nur gerade 6%. 10% sind für den Alleingang. Für eine deutliche Mehrheit von gut 60% der Befragten ist der Königsweg allein der bilaterale Weg. Nur 40% sind skeptisch gegenüber den bilateralen.
Die stammen namentlich aus den Reihen der SVP, der isolationistischen Kräfte und zum Teil aus den Unterschichten, die genug haben von diesem vor allem von der Personenfreizügigkeit, die sie als nachteilig für sie empfinden.
Die Diskussion rund um diese Personenfreizügigkeit wird sich in den nächsten Monaten noch zuspitzen, dies wegen des EU-Beitritts von Kroatien, mit dem ein Abkommen ausgehandelt werden muss. Zudem wird die Schweizer Stimmbevölkerung über zwei Initiativen befinden, beide wollen die Zuwanderung begrenzen. Vermehrter Lohndruck, steigende Mietkosten, eine erhöhte Umweltbelastung durch die Einwanderung, weil das weite Teile der Bevölkerung ängstigt, gelte es, diese Initiativen ernst zu nehmen, sagt Forschungsleiter Claude Longchamp.
Ich denke, hier ist die Politik gut beraten, ein Mehreres zu tun, um diese negativen Auswirkungen der Personenfreizügigkeit einzuschränken, denn sonst droht die Einstellung in dieser Frage zu kippen und das wäre dann sowohl für die Personenfreizügigkeit wie für die Bilateralen das Ende.
20 Jahre nach dem EWR-Nein zeigt sich, die Schweizer Bevölkerung ist nicht etwa europafreundlicher geworden, sondern eher europakritisch. Der Spielraum der Schweizer Europapolitik ist darum gegenwärtig eng.
Das sind die Zahlen. Doch wie klingen sie heute und klangen sie damals, die Zahlen, sprich die Stimmen der Schweizerinnen und Schweizer zum EWR? Raphael von Matt.
Der europäische Wirtschaftsraum, EWR, war 1992 das große Thema, schon Monate vor der Abstimmung. An den Stammtischen wurde die Beitrittsfrage heiß diskutiert, die Meinungen gingen weit auseinander.
Also ich bin sowieso dagegen, die Augerei, die sie in der Regel haben, gell? Und dass sie dort 15 Millionen Arbeitslose haben und dass sie sehr wahrscheinlich der grösste Teil von diesen Arbeitslosen eben in die Schweiz kommen, weil ich werken kann.
Ich bin einfach dafür, ich gehe mit der grossen Masse. Ich würde sagen, die Mehrheit stimmt ja und ich schliesse mir die Mehrheit anschliessen.
Ich will nicht in die EWR. Ich will selber noch ein bisschen Schweiz bleiben und nicht dazu gehen.
Ich weiss nicht, ob ich dafür oder dagegen bin. Also ich bin hin und her gerissen eigentlich von der ganzen Sache und habe es heute immer noch. Oder?
Am Tag danach ging es dann vielen so wie dieser jungen Frau. Sie waren vom Nein überrascht worden.
Ich würde heute ja stimmen, weil ich ehrlich angenommen habe, dass es eh durchkommt. Oder? Und ich habe nie gedacht, also ich bin einfach gegen das Nein, was heute ist. Es ist ein Angstnein und das hätte ich nie wollen. Oder?
Und auch heute, 20 Jahre später, haben die Leute auf der Straße die EWR-Abstimmung nicht vergessen.
Ich habe nie ein Thema so intensiv mit meinen zwei Söhnen besprochen wie das. Und wir sind effektiv an dem Abend sind wir deprimiert gewesen.
Die Schweiz ist, wie damals, gespalten. Auf der einen Seite jene, die froh sind, dass die Schweiz ihre Eigenständigkeit bewahrt hat.
So wie es im Moment jetzt aussieht mit der EU, bin ich froh, sind wir nicht in der EU drinnen.
Und auf der anderen Seite jene, die bedauern, dass die Schweiz dem EWR nicht beigetreten ist.
Ich habe ja gestimmt. Und wenn wir das hätten gehabt, hätten wir die Ordnung. Ordnung im ganzen Gebiet. Das war ein ganz grosser Fehler.
Und wie soll es weitergehen mit Europa? Einig sind sich die Passanten, dass das Verhältnis zur EU angespannt ist und der bilaterale Weg schwieriger wird. Von der Politik sind viele enttäuscht.
Sie wissen manchmal nicht, ob sie hinter sie oder vorne sie wollen.
Wir müssen eigentlich jetzt wieder jemanden haben, der sagt, so muss es gehen und wir könnten alle dahinter stehen.
Mir macht die ganze Sache eigentlich traurig, dass wir wirklich abseits stehen. Aber eben, ich will eigentlich im Moment nicht zur EU.
Wir wollen nicht dabei sein und wir sind doch sehr intensiv mit der EU im Geschäft. Mit rund 1200 bilateralen Verträgen und laut ETH ist ein Viertel aller schweizerischen Gesetzesrevisionen im Grunde eine Anpassung an das EU-Recht. Welchen Bund fürs Leben soll die Schweiz aber mit der EU eingehen? Eine Heirat durch Beitritt, weiterhin Konkubinat durch bilaterale Verträge oder? Darüber habe ich mit unseren Korrespondenten in Brüssel und im Bundeshaus gesprochen. Meine erste Frage an Pascal Krauthammer in Bern. Experten behaupten ja schon lange, der bilaterale Weg sei am Ende. Weshalb wird er denn trotzdem immer noch gepriesen als Königsweg?
Ja, salopp gesagt, weil es sich im Großen und Ganzen eben noch immer bestens lebt mit dem Bilateralen. Der Schweizer Wirtschaft geht es ja vergleichsweise gut. Die Politik hat mit dem Bilateralen einen gut schweizerischen Kompromiss gefunden. Und auch die EU hat bis anhin wenigstens keine spürbaren Gegenmaßnahmen ergriffen. Also wieso etwas ändern, das sich bis anhin wenigstens bewährt hat, sagt sich eine Mehrheit der Bevölkerung und auch der Bundesrat. Darum dieses doch entschiedene und beharrliche Ja zum bilateralen Weg.
In Brüssel heißt es, sei der Unmut groß über den Schweizer Sonderweg, Stichwort Extrawürste. Urs Bruder, Sie beobachten das nun schon seit Jahren. Wie ernst ist denn dieses politische Grummeln zu werten?
Ich vermute ziemlich ernst. Ich beobachte das schweizerisch-europäische Armdrücken jetzt schon gut 3 Jahre vor Ort hier in Brüssel. Und die Botschaft hier ist immer dieselbe. Wir wollen Rechtsklarheit in den Beziehungen zur Schweiz. Und wir haben genug vom administrativen Sonderaufwand für die Schweiz. Diese Botschaft ist immer dieselbe. Der Ton wird schärfer seit 3 Jahren.
Die Schweiz hat mit der EU über 1200 Einzelverträge abgeschlossen. Warum will oder weshalb sollte denn Brüssel diese Erfolgsgeschichte nicht einfach fortführen?
Aus EU-Sicht geht es nicht um eine Erfolgsgeschichte und nicht um eine Fortführung. Aus EU-Sicht geht es um die Teilnahme an ihrem EU-Binnenmarkt. Wer daran teilnehmen möchte, soll auch die Regeln akzeptieren, hört man in Brüssel. Und er soll sie so akzeptieren, wie sie für alle anderen auch gelten. Und ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund, den man beachten sollte. Die EU steckt in der Krise derzeit. Und gleichzeitig flirtet etwa Großbritannien so heftig wie noch nie mit einem Austritt aus der EU. Und Tschechien beobachtet diesen Flirt mit Interesse. Das ist ein denkbar schlechter Moment, um gegenüber der Schweiz Lockerheit zu signalisieren.
Pascal Krauthammer, wir brauchen nichts von der EU, hat Christoph Blocher kürzlich in einem Interview gesagt, der große Sieger beim EWR. Was müsste denn passieren, damit diese Meinung kippt und die Schweiz doch in Richtung Brüssel Hand bietet?
Der Schweizer Bundesrat hat ja der EU bereits gewisse Vorschläge zumindest unterbreitet, wie man die institutionellen Fragen, die umstrittenen, angehen könnte, unter anderem mit einer schweizerischen Behörde zur Überwachung der bilateralen Abkommen. Scheitern nun aber diese konkreten Verhandlungen mit der EU und würde die Schweiz in wichtigen Dossiers abgestraft, wie es unser EU-Korrespondent Urs Bruder andeutet, dann könnte sich tatsächlich plötzlich sehr viel und zwar auch sehr schnell ändern, vor allem wenn der Leidensdruck für die Schweizer Wirtschaft zu groß würde. Vorsorglich haben die Industrieverbände, die Chemie und die Pharma ja erst kürzlich klargemacht, dass der EWR durchaus eine Option sei für den Fall, dass die institutionellen Verhandlungen mit der EU scheitern. Wie man dann aber bei einer zweiten EWR oder EWR-ähnlichen Abstimmung das Stimmvolk mit ins Boot holt, nachdem man jahrelang den bilateralen Weg auch heute wieder als einzig gangbaren Weg gepriesen hat, das ist wieder eine ganz andere Frage.
Der EWR, aber auch der EWR-Light, das sind zwei Begriffe, die jetzt wieder durch die Kassetten geistern. Was würde denn die Schweiz dadurch gewinnen, Urs Bruder?
Dass die Schweiz dadurch gewinnen würde, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar, weil dieser Begriff des EWR-Leits nicht wirklich klar ist. Und wenn man das hier in Brüssel mit den Leuten diskutiert, dann sagen eigentlich alle auch, dann sagt uns mal, was ihr darunter versteht. Entweder EWR oder bilateraler Weg. Dazwischen sehen wir eigentlich nicht viele andere Möglichkeiten. Vielleicht wird man irgendetwas designen können, was faktisch dem EWR gleichkommt, das man aber aus Rücksicht auf die innenpolitische Konstellation in der Schweiz nicht ganz gleich nennt. Aber unter dem Strich wird die EU etwas EWR-artiges verlangen von der Schweiz.
Die Schweiz ist zu rund 90% in den Binnenmarkt integriert. Die Personenfreizügigkeit funktioniert, der Franken ist an den Eurokurs gekoppelt. Pascal Krauthammer, brauchen wir da wirklich noch mehr Europa?
Ja, aus rechter Optik brauchen wir das sicher bestimmt nicht, aber man könnte ja auch anders argumentieren, nämlich, dass wir schon heute so stark mit dem europäischen Binnenmarkt verbunden sind, dass wir beständig schleichend EU-Recht übernehmen und so Souveränität verlieren, ohne irgendetwas mitgestalten zu können. Die Frage stellt sich darum doch ernsthaft, ob die demokratische Schweiz bei der Ausgestaltung dieses europäischen Rechtsraums nicht auch ein Wort mitreden möchte. Und dafür bräuchte es natürlich eine Annäherung an die EU. Ihre Frage war, braucht die Schweiz noch mehr Europa? Ich würde vielleicht antworten, Europa braucht vielleicht ein bisschen mehr Schweiz.
Sagt unser Mann im Bundeshaus in Bern und was sagt unser Mann in Brüssel?
Ich würde es ganz ähnlich sagen. Ich glaube, die Frage ist gar nicht so sehr, ob wir mehr Europa brauchen. Es geht vielmehr darum, mal die Wirklichkeit anzuerkennen, zu sehen, wie viel Europa die Schweiz schon hat, wie sehr die Schweiz verflochten ist mit Europa, kulturell, politisch, ökonomisch, wie man es auch immer nimmt, und dann den dafür richtigen rechtlichen Rahmen zu suchen. Und wenn man es genau nimmt, was die EU von der Schweiz verlangt, Rechtssicherheit und weniger Bürokratie, ein unbürokratisches Verhältnis, das wären doch eigentlich schon schweizerische Anliegen.
Urs Bruderer in Brüssel und Pascal Krauthammer in Bern. Sechs Monate ist der islamistische Präsident Mohamed Mursi im Amt. Seine Bilanz ist verheerend. Ägypten ist tief gespalten, die Angst vor neuen Gewaltausbrüchen wächst. Mursi selbst hat mit seinem Machthunger die Proteste ausgelöst und jetzt werden sie noch geschürt durch den islamistisch geprägten Verfassungsrat, der im Hauruck-Verfahren ein neues Grundgesetz verabschiedet hat. Ägypten steht am Scheideweg. Matthias Kündig hat den Politologen Amr Ash-Shobaki dazu befragt. Er gehört zu den profiliertesten Autoren und Kolumnisten Ägyptens.
Seine Lagebeurteilungen sind gefragt, seine Kolumnen erscheinen im ganzen arabischen Raum. Die letzten Tage haben bei Amr Ash-Shobaki denn auch Spuren hinterlassen. Die Augenringe verraten Schlafmangel. Bereits zu Beginn des Gespräches kann er ein Gähnen nicht unterdrücken.
Sorry.
Gefragt nach den Gründen für die massive Protestwelle derzeit, richtet sich Ash-Shobaki aber gleich wieder kerzengerade auf. Das Dekret, mit welchem sich Präsident Mursi über die Justiz zu stellen versucht, war für viele Ägypter ein ungeheuerlicher Akt. So weit seien die autokratischen Herrscher am Nil noch nie gegangen, sagt der Politologe.
That's something never happened in the history of Egypt, that the president protect his decision from judiciary or from the judge.
Dieser absolute Machtanspruch erkläre den Zorn der Bevölkerung aber nur teilweise. Verstärkt werde er noch durch die magere Bilanz des Präsidenten und seiner Muslimbrüder.
They don't have a vision. They didn't reform until now any institution and the people suffering with the economic problems.
Die neuen islamistischen Machthaber hätten keine Vision, die Reform der staatlichen Institutionen sei ausgeblieben und gleichzeitig werde die wirtschaftliche Situation für die Bevölkerung immer unerträglicher. Löhne werden gekürzt, die Zahl der Arbeitslosen steigt und ebenso die Preise. So kosten zum Beispiel Gasflaschen, die zum Kochen benötigt werden, heute mehr als dreimal so viel wie vor dem Amtsantritt Mursis. Dass die ägyptische Politik nicht im Präsidentenpalast gemacht wird, sondern vom Führungsgremium der Muslimbrüder, da gäbe es überhaupt keinen Zweifel, sagt Amr Ash-Shobaki.
No, for sure not him. For sure it's a Muslim Brotherhood make politics. They decide everything. And that's really the main problem of Egypt, that President Morsi not able to take a historical decision. He has to wait the reaction or the decision of the Muslim Brotherhood.
Verlässliche Umfragen darüber, wer zurzeit die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich weiß, existieren nicht. Dennoch ist Politologe Ashubaki überzeugt, die Muslimbrüder haben viel Unterstützung verloren, in allen Bevölkerungsschichten.
I think you have a large party from whole classes in Egypt stopped to support the Muslim Brotherhood. And that's something new.
Dass Morsi und seine Muslimbrüder nun versuchten, eine islamistische Verfassung durchzudrücken, verschlimmere die Situation zusätzlich. Denn die neue Verfassung sollte das Land einigen, nicht weiter spalten. Dass die Armee nun zurückkehrt auf die politische Bühne, das sei wenig wahrscheinlich. Die Generäle hätten nach den bitteren Erfahrungen des letzten Jahres keine politischen Ambitionen mehr, ist Amr Ashubaki überzeugt.
In Egypt don't have political ambition. He will define his economic interest.
Zudem sei den Generälen klar, die politische Spaltung des Landes würde auch die Armee zerreißen, sollten sie für eine Seite Partei ergreifen, mit katastrophalen Folgen für das ganze Land.
A political army or a divide army. The price will be very high and with the 82 millions it will be a catastrophe.
Derzeit bleibe nur die verzweifelte Hoffnung, dass Präsident Morsi sein Dekret doch noch zurückziehe und Hand biete für einen Neuanfang.
I think we hope that the president tear the declaration and make a new constitution and continue.
Amr Ashubaki sagt's und wird erneut übermannt von der großen Müdigkeit.
Sorry.
Es ist 18 Uhr und fast 27 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und wir machen weiter mit einem beruflichen Umsteiger und einem gefährlich schönen Blumenstrauß aus Kenia. Bald wird er vom Winde verweht, könnte man sagen. Aber noch ist Samuel Leupold in der Chefetage des Berner Energiekonzerns BKW und leitet dort den internationalen Stromhandel. Er baute bei der BKW das Geschäft mit dem Wind auf, das größte Schweizer Engagement. Doch ab nächsten Februar führt er beim dänischen Energiekonzern Dong Energy das Windgeschäft auf dem Meer. Offshore, wie man so schön sagt, beim Marktführer weltweit. Caroline Arn.
Ausgerechnet ein Schweizer wird Chef für Windanlagen im Meer, ein Bürger aus dem Land der Süßwasserkapitäne.
Ich habe den Dänen gesagt, dass es ein Risiko ist, einen Schweizer für das Offshore-Geschäft einzusetzen. Aber ich werde ja auf ungefähr 1500 Leute zurückgreifen können, die das bereits beherrschen.
Und die Unterstützung seiner dänischen Mannschaft wird Samuel Leupold brauchen. Dong Energy hat insgesamt 7000 Mitarbeitende und macht rund 8 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Ein Stromversorger mit eigenen Kraftwerken, vergleichbar mit der BKW, nur rund viermal grösser.
Dong Energy tönt immer sehr chinesisch, ist aber 100% dänisch.
Dong bohrt und fördert auch Gas und Öl und ist dank dieser Erfahrung auf hoher See früh ins boomende Windgeschäft eingestiegen. Über dem Meer weht der Wind beständig, die Offshore-Windparks liefern so kontinuierlich Strom wie ein Flusskraftwerk. Heute sei der Konzern Marktführer weltweit.
Und deswegen will Dong auch diese strategische Stellung natürlich beibehalten und will sie ausbauen und will diese Stärke nutzen.
Denn für Leupold gilt auch bei der Windkraft nicht klein und dezentral, sondern groß und leistungsfähig. Lieber klotzen statt kleckern. Bis in 10 Jahren will Dong Energy die Leistung von 3 Atomkraftwerken im Meer gebaut haben, trotz großer Schwierigkeiten.
Und man kann vielleicht so diese nächsten Jahre, die kommen, so ein bisschen vergleichen mit der Aufbruchstimmung nach dem Zweiten Weltkrieg, als man in der Schweiz die Wasserkraftwerke gebaut hat. Und so ein bisschen ist vielleicht jetzt die Zeit, wo diese Offshore-Kraftwerke auf dem Meer gebaut werden. Hoffe ich zumindest.
Wie bei jeder technologischen Innovation ist das Risiko bei der Finanzierung hoch. Es geht um Milliarden. Und Windräder auf dem Meer und auf dem Land seien 2 Paar Flügel.
Das sieht zwar ähnlich aus, aber ich glaube wirklich von der technischen Herausforderung und von der logistischen her ist ein Riesenunterschied, ob man auf hoher See mit bis zu 50 Meter Wassertiefe solche Anlagen bauen muss.
Ein Grund für die großen Umsetzungsprobleme, welche bei Offshore-Projekten regelmäßig entstehen. Es sei unmöglich, bei stürmischer See oder schlechtem Wetter zu bauen. Viele Projekte verzögerten sich.
Das sind dann sehr hohe Beträge, die man bezahlt, weil zum Beispiel Schiffe, die die Montage bewerkstelligen müssen, reserviert sind, aber vor Anker liegen und nicht rausfahren können.
Komplikationen gäbe es auch bei den Leitungen, die vom Meer ans Land und weiterführen. In Deutschland sei beispielsweise unklar, wer die Leitungen bauen müsse, oder es gäbe Lieferengpässe bei Bauteilen. Die Unklarheiten seien durch die Geschwindigkeit der Entwicklung entstanden.
Wir haben ja erst gerade angefangen, mit dieser Technologie an Land solche Maschinen aufzustellen, vielleicht so vor, ich sage jetzt 15 Jahren, eigentlich ist es erst richtig losgegangen. Und jetzt sind wir innerhalb von diesen 15 Jahren, haben wir die Leistungen der Maschinen gesteigert und dann sind wir relativ rasch ins nicht so tiefe Wasser und dann relativ rasch immer weiter weg von der Küste und ins sehr tiefe Wasser gegangen.
Dieses Tempo sei wohl etwas forsch gewesen. Zudem hätten viele Firmen nach den Windrädern auf dem Land auch solche im Meer gebaut, ohne das nötige Know-how zu haben. Leupold geht davon aus, dass deutlich weniger dafür große Firmen übrig bleiben. Denn ähnlich wie in der Solarindustrie bekommt Europa auch Konkurrenz aus China. Es laufe eine Strukturbereinigung, was nicht zu verwechseln sei mit einer Flaute im Windgeschäft. Für die Schweiz sieht Leupold wenig Platz im Windgeschäft auf dem Meer.
Das ist etwas, was ich ziemlich problematisch finde. Am Schluss haben sie keine eigene Wertschöpfung. Sie sind als finanzieller Investor eingestiegen und sie kriegen das volle Projektrisiko von einem einzigen Projekt ab. Also null Diversifizierungsfaktor. Und das, denke ich, ist ein Modell, das würde mich wundern, wenn das lange Bestand hat.
Bleibt die Frage, weswegen ausgerechnet die BKW noch Arbeitgeber von Leupold in ein Windprojekt auf dem Meer investiert hat. Nur um Erfahrungen zu sammeln und Informationen aus erster Hand zu gewinnen, sagt Leupold. Die BKW werde sich auf Windräder auf dem Land konzentrieren, denn da könne sie sich auch am Bau beteiligen. In Dänemark hat Leupold drei Aufgaben zu lösen. Er muss die Finanzierung der Offshore-Windprojekte sichern, beim Bau Zeit und Geld im Griff behalten und zusätzlich die Kosten senken. Aber zuerst muss Samuel Leupold Dänisch lernen.
Dänisch-Kurs ist schon am Laufen und die Kinder hören jetzt nicht mehr den Kasperli, sondern hören die Dänisch-CD im Hintergrund und wir werden das irgendwie gemeinsam meistern.
Samuel Leupold im Beitrag von Caroline Arn und vielleicht gibt's den Kasperli auch auf Dänisch. Kenia ist der größte Blumenexporteur der Welt. Pro Jahr werden aus dem ostafrikanischen Staat rund 60.000 Tonnen Schnittblumen exportiert. Meistens Rosen und vor allem jetzt im europäischen Winter. Die kenianischen Blumen werden unter großem Verbrauch von Nährstoffen und Wasser am Lake Naivasha gezüchtet, 120 Kilometer westlich von der Hauptstadt Nairobi. Obwohl einige Farmen längst auf biologischen Betrieb umgestellt haben und soziale Mindeststandards einhalten, wird aber vielerorts immer noch ohne Rücksicht auf Mensch und Umwelt produziert. Eine Reportage von Afrika-Korrespondent Patrick Wülser.
Eine Bucht am Lake Naivasha. Lachende Kinder in farbigen Schuluniformen machen einen Bootsausflug. Zwischen den Bäumen stehen zwei Giraffen. Irgendwo am Ufer grunzen Nilpferde. Und Daniel Oliango, Präsident der lokalen Fischer, erklärt, weshalb man hier nicht baden sollte. Der See ist überdüngt und schmutzig. Mit jedem Regen werden Abfall und Fäkalien aus den Dörfern in den See geschwemmt und natürlich Dünger und Pflanzenschutzmittel von Blumenfarmen, welche ihre Abwässer immer noch nicht reinigen. Blumenfarmen gibt es rund um den See über 60 Stück. Sie produzieren jährlich 60.000 Tonnen Schnittblumen. Vor allem Rosen. Sie lieben das Licht, die Wärme, den fruchtbaren Boden und die Produzenten, die billigen Arbeitskräfte. Gut 3 Monate brauchen die Rosen, bis sie groß genug sind, dann werden sie gepflückt und für die große Reise vorbereitet. In der Abpackhalle der Oserian-Farm am Lake Naivasha stehen 80 Frauen an Tischen, wo sie Rosen mit einer Art Rechen entdornen. Anschließend wird jede Blüte sorgfältig in Papier eingewickelt. 4-mal pro Jahr reist Christian Bürgisser aus der Schweiz an und kauft ein. Er ist Blumenimporteur. Er beliefert unter anderem auch die Grossverteiler Coop und Migros.
Das ist ein Strauss, Safari-Strauss, wo November und Dezember im Migros verkauft wird. Da sind Rosen, Sprayrosen und Limonium zusammen schon in den Tüten mit dem eigentlich fertig verarbeitet sodass da möglichst viel Arbeit gemacht werden kann und für uns da wenig Arbeit geschafft werden.
Wenn der Safari-Strauß verpackt ist, wird er gekühlt und nach Nairobi gefahren. Von hier aus wird jede Nacht eine Ladung Blumen im Frachtraum einer Swiss-Maschine in die Schweiz geflogen. Oserian ist ein sogenannter Vorzeigebetrieb. Die Rosen sind mit dem Max Havelaar-Label zertifiziert. Sie werden nach sozialen und ökologischen Mindestkriterien produziert. Die Arbeiter verdienen Monatslöhne von 80 bis 90 Franken und das Abwasser wird gereinigt, bevor es in den See fließt. Viele Farmen kümmern sich nicht um solche Auflagen. Jede dritte Rose in der Schweiz kommt aus einem nicht zertifizierten Betrieb. Diese Blumenfarmen sind oft von hohen Zäunen umgeben und vor den Toren stehen grimmige Sicherheitsleute. Besucher sind unerwünscht. Wer etwas über die dortigen Zustände erfahren will, muss nach Karagita ins nahe Dorf, wo die Blumenarbeiter zu Hause sind. Auf die Blumenfarmen sind viele schlecht zu sprechen. Kugulu Alia findet es zwar gut, dass es dort Arbeit gibt, doch die Bedingungen seien miserabel.
Because the payments are very little for us.
Denn die Löhne seien äußerst klein. Es würden Tageslöhne von 160 Kenia-Schilling bezahlt, also etwa 1.40 Franken, und dafür müsse 12 Stunden pro Tag gearbeitet werden. Der monatliche Mindestlohn beträgt in Kenia laut Arbeitsgesetz 160 Franken. Dieser wird selbst auf den zertifizierten Farmen nicht bezahlt, aber die Leute kriegen dort anständige Schutzkleidung, erklärt Alex Kimilu. Vor allem das Versprühen von Pestiziden ist gefährlich. In vielen Farmen bekommen wir weder Handschuhe noch einen Atemschutz, dafür Atemprobleme, und die Sprühmittel verätzen unsere Arme und Beine. Die Menschen würden auf den Farmen nicht so behandelt, wie man sie behandeln sollte, sagt Joseph Chege.
When we work within the greenhouse, there is some effects that affect us.
Wenn wir in den Treibhäusern arbeiten müssen, werden wir früher oder später krank. Als Mann vergeht ihnen zum Beispiel jegliche Lust, ihre Frau abends nur schon zu berühren. Da geht gar nichts mehr. Die Blumenproduktion rund um den Lake Naivasha hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht. Gleichzeitig schrumpft der See. Blumenfarmen und Gemüsebauern mit illegalen Pumpen graben der Region buchstäblich das Wasser ab. Eine Katastrophe ist es vor allem für die Maasai. Sie sind Nomaden, das Vieh ist ihr Einkommen und Reichtum. Früher habe der See 14 Zugänge gehabt, sagt der Maasai Enoch Kiminata. Mit dem Bau der Blumenfarmen und Hotels habe sich alles geändert.
Right now, as we speak, we only have 3, and that is not enough. Not enough for us.
Heute haben wir nur noch 3 Zugänge rund um den See. Das ist zu wenig. Unsere Rinder sind unsere Lebensgrundlage und als Nomaden sind wir auf den Zugang zum Wasser angewiesen. Gerade während der Trockenzeit ist der See die einzige Wasserquelle und ich weiß nicht, was bei der nächsten Dürre passiert.
Because there is nowhere we can access the lake.
In der Not würden dann die Tiere Abwasser trinken. Viele seien so schon verendet. Selbstverständlich gibt es in Kenia ein Umweltgesetz. Gesetze sind in diesen Breitengraden aber dehn- und biegbar. Der Staat ist schwach für das 150 Quadratkilometer große Einzugsgebiet des Lake Naivasha. Gibt es einen einzigen Kontrollbeamten. Umweltschutz ist deshalb mehr oder weniger freiwillig. Der Vertreter der Maasai will die Blumenfarmen nicht verteufeln. Sie seien für Kenia ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Aber auch wir Nomaden sind ein Teil der Wirtschaft dieses Landes. Wir waren schon immer da und liefern rund 70% des Fleischbedarfs von Kenia. Ich denke, wir sind deshalb ebenso wichtig wie die Blumenindustrie. Im Unterschied zu Rindern seien Blumen tatsächlich ein unnötiges Luxusprodukt, muss Christian Bürgisser eingestehen. Auf den Import zu verzichten, erachtet er aber als kurzsichtig.
Der Blumenanbau ist ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig. Er gibt Hunderttausenden von Leuten eine gute Arbeit. Es ist etwas, was man hier in Kenia produzieren kann und das wir brauchen. Die meisten Länder in Afrika sind angewiesen auf Importe von den meisten wichtigen Gütern. Und sie haben kein Geld, um das zu kaufen. Sie haben hier die Sonne, das Land, billige Arbeitskräfte und auch eigentlich genügend Wasser und können erstklassige landwirtschaftliche Produkte kultivieren. Und ich denke, wir sollten auch aus Anstand ihnen das abkaufen, statt ihnen nur Darlehen zu geben, die wir am Schluss abschreiben.
Eine anständige Argumentation findet Mevenda Omose, ein junger Gewerkschafter in Naivasha. Nur seien Blumen eben nicht erstklassige landwirtschaftliche Produkte. Die Investoren pflanzen anstatt Getreide und Gemüse Tulpen und Rosen. Das ist schade, denn Tulpen und Rosen kann man während einer Dürre leider nicht essen. Dafür fliegen wir mit viel Energie Blumen um die Welt. Das finde ich höchst problematisch. In einem Punkt täuscht sich Omose. Es braucht 6-mal weniger Energie, eine Rose aus Kenia einzufliegen, als in einem beheizten Treibhaus in Holland zu züchten. Offen bleibt jedoch die Frage, wie sinnvoll es ist, jede Woche einige Tonnen Wasser und Nährstoffe in Form von Rosen nach Übersee zu fliegen, wo sie nach einigen Tagen in einer Vase verwelken und verfaulen.
Patrick Wülser aus Kenia. Er hat es im Beitrag gesagt, jede dritte Rose in der Schweiz kommt aus einem nicht zertifizierten Betrieb. Für die Kundschaft im Blumengeschäft ist oft nicht ersichtlich, welche Rose wo unter welchen Bedingungen angebaut worden ist. Und es scheint, als wolle es die Branche selber auch gar nicht allzu genau wissen. Evelyn Kobler.
Der Tag der Schweizer Floristinnen beginnt früh. Schon morgens ab 5 Uhr strömen sie in die Blumenbörsen, dorthin, wo nur der Fachhandel einkaufen darf. An der Blumenbörse Zürich, der grössten der Schweiz, ist das Angebot an Rosen riesig. Die Wahl fällt schwer.
Jetzt habe ich vor allem auf die Farbe geschaut.
Also sicher auf die Frische, Qualität, Grösse der Köpfe.
Dass keine angetatscht ist, auf das sie schön sind.
Ökologischer Anbau, faire Löhne, angemessene Arbeitsbedingungen, das seien nur zweitrangige Auswahlkriterien, sagen die meisten, wie auch diese Floristin.
Ganz ehrlich, weil die Nachfrage nicht besteht. Es fragt niemand.
Hier haben die Floristinnen Glück, denn Beat Thomann, der Leiter der Zürcher Blumenbörse, hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst nur Schnittblumen aus fairer Herstellung anzubieten, also von Farmen, deren Produktion kontrolliert und dann auch zertifiziert worden ist.
Wir arbeiten ja auf Vertrauensbasis mit unseren Lieferanten, seit Jahrzehnten mit den gleichen Lieferanten. Die haben Erfahrung, die geben Garantien ab und ich denke, es klappt, aber 1% Dunkelziffer könnte wohl dazwischen sein. Also 100%ige Garantie gibt es ja nicht.
Denn der internationale Blumenhandel ist undurchsichtig. Vor allem zur europäischen Blumendrehscheibe Holland kursieren verschiedene Gerüchte. Laut einem Blumenhandelsinsider soll etwa die Hälfte der Rosen, die aus Holland importiert wird, ursprünglich aus Afrika stammen. Diese Rosen würden in Amsterdam schlicht neu etikettiert und als holländische Rosen weiterverkauft. So verliert sich die Herkunft der Blumen. Und so will hier denn auch niemand in der Branche ganz ausschließen, dass auf diesem dubiosen Weg ab und zu auch Rosen aus zweifelhafter Herkunft im eigenen Blumensortiment landen. In der Schweiz engagieren sich vor allem die beiden Grossverteiler Coop und Migros stark für fair produzierte Blumen. Bei Rosen etwa setzen beide fast ausschließlich auf sogenannte Fairtrade-Blumen, vor allem von Max Havilar. Zu Spitzenzeiten, am Valentinstag oder am Muttertag, greifen aber auch sie auf andere Blumen zurück, deren Herkunft nicht bekannt ist. Migros-Sprecherin Monika Weibel.
Wenn es vorkommt, dann können wir nicht genau die Herkunft sagen, von welchen Farmen sie kommen. Es sind dann konventionelle, aber wie gesagt, das sind äußerst seltene Fälle.
Der Fachhandel, die kleineren Blumenläden setzen deutlich weniger stark auf zertifizierte Blumen, sagt Beat Riffel vom Floristenverband. Handlungsbedarf sieht er aber keinen.
Also wir können das natürlich nicht beeinflussen. Das ist natürlich der Markt, der das bestimmt. Da hoffen wir auf bessere Zeiten.
Der Markt soll es also richten. Das sind die Kundinnen und Kunden im Blumengeschäft. Nur dort scheint das Bewusstsein, was Fairtrade betrifft, noch nicht durchgängig angekommen zu sein. Viele Floristinnen an der Zürcher Blumenbörse sagten, das sei bei ihrer Kundschaft nur selten ein Thema. Da war diese Ladenbetreiberin eine Ausnahme.
Wie man beim Fleisch auch fragt, fragen sie bei den Rosen auch. Und wenn du kannst sagen, woher das kommt, ist einfach für beide eine zufriedenstellende Sache.
Ein guter Tipp im Beitrag von Evelyn Kobler. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke. Für die Nachrichten Angelique Welchli, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikquelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.